Ja, hallo Welt.
Welt.
Da sind wir wieder.
Die Netztheologen, Chris und Roman, ein Nerd, ein Theologe, diskutieren den digitalen Wandel. Machen wir jetzt seit einer Weile mit unserem Podcast. Mhm. Und versuchen da so ein bisschen christliche Perspektive drauf zu kriegen auf Technologie und ja, was gibt es eigentlich noch für Beiträge, die vielleicht so in der Allgemeinheit ein bisschen untergehen. Darüber diskutieren wir.
Ja, letzte Folge haben wir über Heidegger geredet und auch ein ganz gut Feedback bekommen von verschiedenen Aspekten. Ne? Einmal haben wir einen Ausblick auf den Kapitalismus bekommen, ob das Christentum nicht auch verantwortlich sein kann, vielleicht für den Kapitalismus unter anderem. Und wir haben uns auch gefragt, oder das könnten wir ja auch mal zum Thema machen in unserem Podcast, inwiefern ist Christentum und Technik, der technische Geist oder so etwas, inwiefern hängt das zusammen? Das wäre ja eine gute Anregung auch für unseren Podcast.
Oder blockiert sich gegenseitig, ne?
Ja. Genau, ja. Ist das Zufall, dass Technik nur in christlichen Ländern so stark entsteht? Also jedenfalls, da gibt es viele Ideen, die uns dann aufkamen vom Feedback.
Ja, gut, asiatischer Raum, ne, wäre das Gegenbeispiel. Das ist cool, vielleicht machen wir darüber mal eine Folge. Auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback da. Wir haben uns was Neues ausgedacht und zwar, also so neu ist es nicht, aber es gibt die Gartner 12 wichtigsten IT-Trends. Irgendwelche Consultants oder was auch immer, Vögel, haben sich ausgedacht, was ist das, was die Technikwelt so in demnächst beschäftigen wird, was der nächste Hype, und hat da 12 Sachen rausgehauen. Wahrscheinlich nicht eine Person, ich weiß gar nicht, was Gartner genau ist, das ist eine Person oder irgendein Institut oder so, auf jeden Fall haben die diese 12 Punkte rausgefeuert, sehr Buzzword-heavy und vielleicht auch viel Bullshit dabei, wissen wir noch nicht genau, und wir dachten, wir machen so eine kleine Serie draus und gucken uns ab und zu diese einzelnen Themen mal an, und damit wollen wir heute anfangen, und zwar mit dem Thema generative künstliche Intelligenz.
Genau, und was das mit Theologie, Gott und der Welt zu tun hat.
Genau, darüber unterhalten wir uns heute und seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ja, Roman, krasses Thema, finde ich, was wir heute haben.
Was haben wir denn?
Und zwar generative künstliche Intelligenz oder Generative AI auf Englisch.
Das ist kompliziert.
Ist kompliziert. Ich überlege gerade, wie man am besten einsteigt. Also es geht so ein bisschen drum, was ist, wenn Computer, also neuronale Netze, künstliche Intelligenz, wenn die selbst, ich sag mal, kreativ werden, wenn die selbst versuchen, Dinge zu erschaffen. Und das ist so ein bisschen gerade im Kommen, oder gibt es viele krasse und witzige auch Sachen, die die es da so gerade gibt im Internet und so weiter. Natürlich auch ein paar praktische Dinge und so und Folgen, ja.
Wie ich das verstehe, ist ja, ist das sozusagen die umgekehrte KI-Anwendung. Normalerweise wird ja KI irgendwie zur Deduktion von Problemlösung genutzt. Ne? Also man tut ganz viel Masse an Daten rein und dann soll die KI eine Lösung für ein Problem herausarbeiten. Und hier geht man andersherum vor. Ne? Also es soll nicht eine Lösung herausarbeiten, es soll aus den bestimmten Daten eine Eigenschöpfung machen, oder nicht? Oder?
Ja, also vielleicht ist es am einfachsten, wir machen mal so zwei Beispiele, die es gerade, die anschaulich sind. Man hat eine Datenmenge, man trainiert damit eine KI und danach lässt man die KI weitermachen, sozusagen. Ne? Also es gibt zum Beispiel in Textgenerierung gibt es das, das heißt GPT, gibt es jetzt irgendwie GPT-3, das ist so der neue Shit gerade, oder wahrscheinlich, gibt es schon ein bisschen länger, also gibt wahrscheinlich auch noch neuere. Und da funktioniert das im Prinzip so, wenn ich es richtig verstanden habe zumindest, ich schreibe eine kurze Überschrift und danach generiert mir diese KI aus dieser Überschrift einen Text. Das funktioniert erstaunlich gut. Also natürlich, wenn man so ein bisschen geschultes Auge hat, merkt man so ein bisschen, wie das klappt. Aber die Sätze funktionieren schon und so. Ist natürlich super spannend, weil erstens mal, wer wollte nicht wissen, was da halt so eine KI mal so ausspuckt.
Ja, klar, was sie sich denkt.
Und da kommen dann abstruse Sachen raus und manchmal auch gar nicht so schlechte. Tatsächlich ist das manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Das wird zum Beispiel auch verwendet.
Was ist das zweite Beispiel? Du hast gesagt, es gibt zwei.
Ja, genau. Lass mich das Beispiel noch bringen. Also es wird zum Beispiel auch verwendet, um so Troll-Kommentare zu machen. Ne? So, also man kann dadurch zum Beispiel dann bestimmte so Kommentare bei YouTube, entweder positiv oder negativ oder bestimmte politische Agenda oder so, kann man dann generieren lassen. Ja, und das sieht dann nicht so aus wie zwei Zeilen Bot, sondern das sind richtige Texte. Ja,
ja, okay.
Gab's auch mal so eine spannende, ich weiß gar nicht, ob das nur irgendeine Legende ist, aber auf jeden Fall irgendwer, wo das mal eingereicht wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Paper war oder irgendein Artikel in der Zeitung oder so. Aber das ist jetzt komplett Urban Legend. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Genau, ist auf jeden Fall nicht immer ganz so leicht zu erkennen. Also das war einmal Text. Dann geht es natürlich mit Bildern. Also es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt thispersondoesntexist.com. Ja,
ja, genau.
Und das kennt man vielleicht. Und dann machst du die Seite, refreshst du und dann steht da ein generiertes Gesicht. Und manchmal sieht man so ein bisschen, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber das sind quasi Fotos von Personen, aber diese Personen gibt es gar nicht, die sind generiert. Ein anderes Beispiel, jetzt habe ich noch ein drittes, damit wir die Sinne komplett haben. nicht alle, aber es ist Musik. Es gibt so ein bisschen dieses Klischee, dieses Klischeebeispiel, war es Bach oder so, die haben irgendeine besondere Kantate oder irgendein Lied von Bach, was er nie fertig schreiben konnte.
Die 10. Symphonie, glaube ich, ist das, kann man das googeln.
Wenn du das sagst, du kannst mir
sagen. Ich habe es auch gegoogelt.
Das hast du gehört, das Beispiel?
Ja, aber ich glaube, ich habe das Beispiel auch gegoogelt, diese 10. Symphonie von Bach, die nicht vollendet wurde und die KI hat es fertig geschrieben. Ich glaube aber, das ist kein Beispiel für generative KI, sondern für die klassische deklarative.
Verstehe ich jetzt nicht ganz,
weil es das meinte ich mit diesem Unterschied von man gibt einer KI erstmal Daten, also alle Bach-Sachen, die Bach jemals gemacht hat, und dann soll die KI das Problem lösen, dass sie eine neue zusätzliche Symphonie schreibt zum Beispiel. Aber sie hat ja als Ausgangsbasis, hat sie ja schon das, was Bach geschrieben hat. Also ist das nicht gerade Schöpfung, sondern einfach nur eine Deduktion. Deduktion heißt so viel wie, sie leitet ab von dem, was es gab, auf etwas. Im gewissen Sinne ist das neu, aber nicht kreativ geschaffen.
Na, das funktioniert aber immer so. Also was die neu schaffen, ist immer aus einem Korpus an Sachen, die vorher gelernt wurden.
Ja,
aber ich kann natürlich steuern, was ich da reinkippe. Ne? Also zum Beispiel bei dieser Webseite This Person Doesn't Exist, da haben sie natürlich Millionen oder wie viel auch immer an Gesichtsfotos reingepackt und daraus generiert dann die
neue
KI Geschichte. Neue. Und ich kann natürlich dann das, was rauskommt, daran steuern, was ich reingebe. Also wenn ich das Ganze jetzt mit Hunden machen würde, würden natürlich keine menschlichen Gesichter rauskommen. Und so ist es bei Bach auch. Also ich habe natürlich Bach reingefüttert und nicht DJ Bobo, damit am Ende eben Bach rauskommt und DJ Bobo. Also es ist trotzdem ein weiter Spinnen. Und dieses Deduktive oder das, was du meinst, ist eher der klassische Anwendungsfall, Krebs auf Röntgenbildern erkennen.
Genau.
Das ist doch immer so dieses Beispiel, ne? Dass das eine KI ganz gut kann, der legst du da irgendwie deine Lunge hin oder was auch immer. Und weil die halt vorher eben 2 Milliarden Krebslungen und Nicht-Krebslungen trainiert wurde, kann sie das ganz gut schätzen. Und das ist quasi, ich habe einen trainierten Datensatz und dann halte ich ein neues Bild hin und dann kann mir die quasi sagen, nach dem, was ich gelernt habe, ist das A oder B.
Genau.
Ja, das ist dieses Deduktive und das neue Kreative sozusagen wäre, ich habe diese Daten und ich baue mir jetzt eine Krebslunge.
Aha, okay.
Ne, also ich halte nicht das sind quasi, glaube ich, ganz einfach
gesprochen. Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, absolut gutes Beispiel. Ja, jetzt ist es für mich auch ein bisschen klarer geworden. Und dann kann man natürlich fragen, also wenn das auf Kunst zum Beispiel angewendet wird, ist das, was da entsteht, tatsächlich neue kreative Kunst? Müsste man ja sagen eigentlich, ne? Das ist ein Schöpfungswerk, oder? Also
da scheiden sich natürlich jetzt die Geister dran. Ne? Ich habe da nicht so eine Meinung zu. Ich meine, das geht ja auch mit Musik, ne? Also du kannst dann Musik generieren, du kannst Text generieren. Sicherlich ist irgendwie, was ist Kunst, könnte man halt dann auch wieder sagen. Ne? Ich bin jetzt kein Kunsthistoriker. Ich weiß nicht, ich kann mir da, glaube ich, kein Urteil zu erlauben. Also
ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen. Also ich würde behaupten, dieses Beispiel von Bach, man könnte doch da sagen, das ist natürlich nicht Bach, der das geschrieben hat. Also insofern ist das auch keine bachianische Symphonie, sondern es ist nicht mal in seinem Geist geschrieben, sondern im gewissen Sinne ist das leer. Man könnte vielleicht sagen, es hat gar keine Bedeutung, es hat auch keinen Bezug zu Bach, weil das nicht an die Person gebunden ist, oder? Also die Person selbst hat es ja nicht geschaffen. Wäre das schon zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Ich weiß es nicht. Also wir machen jetzt die Hardcore-Sachen direkt am Anfang, glaube ich. Ich glaube, man müsste es vergleichen nicht mit Bach, sondern mit ihr theologisches Beispiel. Fortschreibung von Weisheitsliteratur oder so. Ja, also es gibt es ja auch in der Bibel, dass man zum Beispiel, was ist ein gutes Buch, Jesaja zum Beispiel oder so, ne, wo man dann sagt, es gab höchstwahrscheinlich, zumindest geht man davon aus, eben ein Jesaja, diesen Propheten.
Genau.
Und über den wurden Dinge niedergeschrieben, ob es jetzt von ihm selbst war oder von einem seiner Schüler oder anderen Leuten, die halt dabei waren. Und irgendwann werden aber diese Grundgedanken weitergeschrieben von seiner Schule sozusagen.
Genau,
Jesaja inspiriert natürlich Schüler, wahrscheinlich nur Schüler, nicht Schülerinnen, aber Menschen, die das dann halt diese Tradition weiterführen in seinem Geist oder hoffentlich dann auch im biblischen Sinne in Gottes Geist. Diese Gedanken weitertragen und weiter fortschreiben. Und das ist dann vielleicht nicht mehr irgendwann der Original Jesaja, weil der 250 Jahre später halt nicht mehr existiert, aber eben seine Schule, die in seinem Geist das weiterträgt, weiterinterpretiert. Vielleicht wäre das eher so eine Sache. Ne? Also es ist natürlich nicht Bach selber, der das komponiert, und wir wissen natürlich niemals, auch mit der schlauesten KI nicht, was er jetzt wirklich gemacht hätte. Vielleicht hätte er auch gesagt, Fick auf alles, ich mache jetzt einmal in alle Tasten und dann ist das Ding vorbei und alle sind schockiert, ja. Und ich nenne es dann Kunst, das kann ja sein, wissen wir nicht, kann passieren. Sondern es ist eben so eine Fortschreibung. Und ich glaube, ein Vergleich würde dann schon eher passen, und dann finde ich es auch schwieriger, ne? Also dazu sagen, ist das jetzt weniger wert als eine Fortschreibung von jemand anderem, wobei man natürlich immer sagen muss, eine Fortschreibung ist ja auch eine Interpretation und ein Reinlesen von einer neuen Situation in ein etwas Bestehendes und ein neu Auslegen. Das ist natürlich alles mit so einer KI wahrscheinlich ein bisschen maschineller. Ja? Also es ist wahrscheinlich schon nicht das Gleiche. Aber ich würde es eher so in der Richtung wenn wir dahin diskutieren wollen, in die Richtung gehen.
Ja, absolut. Also diese Richtung ist gut, die ist aber natürlich auch gefährlich. Also je besser KI wird, und das ist ja dieser Turing-Test ja, glaube ich, desto weniger kannst du unterscheiden, hat das ein Mensch gemacht oder hat das die KI gemacht? Und wenn du von der Interpretation her gehst und sagst, okay, wir haben hier vielleicht einen biblisch-analogen Text oder einen Weisheitsliteraturtext, dann lese ich den und kann nicht unterscheiden, wer ihn geschrieben hat. Ich kann zwar sagen, okay, das ist irgendwie im Geiste Jesajas verfasst, aber was, wenn das eine KI geschrieben hat? Dann würde ich doch, das ist höchst problematisch, weil ich könnte ja dann sagen, dieser Text verdient die Würde von Jesaja oder so etwas.
Müssten wir da jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel noch nehmen, weil jetzt zum Beispiel die Bibel ist ja ein abgeschlossenes Schriftstück, also da wird jetzt keine KI und kein neuer Prophet oder was auch immer auftauchen also ich glaube nicht, dass das Leute überzeugen würde und dass das nachträglich ist in zum Beispiel die Bibel oder ein anderes heiliges Buch wieder aufgenommen wird, aber wie ist zum Beispiel mit juristischen Texten? Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie eine Verfassung hat oder so und plötzlich hat man eben ein neues Problem oder ein neues gesellschaftliches Ding, irgendwelche Technik oder was auch immer, oder sei es nur Schusswaffen in den USA oder so. Ne? Mhm. Es gibt ja viele Bereiche, wo man auch fragt, wie können wir das, was gemeint ist, eben fortschreiben oder das Gute daraus behalten sozusagen und adaptieren. Und dann könnte man pragmatischer schon die Frage stellen, ja, was ist der Unterschied, wenn es halt was rauskommt, was Mehrheiten findet, demokratisch gesehen, wer jetzt diesen Text geschrieben hat oder generiert hat. Also macht es dann einen Unterschied?
Ich glaube, die Sache, man muss, glaube ich, unterscheiden, wie bewertet man sowas? Bewertet man das von den Konsequenzen oder bewertet man das vielleicht von Prinzipien her? Wenn man das von den Konsequenzen bewertet, dann würde man ja sagen, wir prüfen den Text und sehen, okay, die Konsequenzen, die da rauskommen, sind wirklich eine gute Gesetzschreibung, sind vielleicht humane Mittel irgendwie der Strafverfolgung, was auch immer das für ein Beispiel ist. Das heißt, wir gucken nur sozusagen, was rauskommt, und wenn wir das kontrollieren als Menschen und uns darauf einigen können, dann ist es natürlich schon möglich zu sagen, ja, KI kann hier etwas leisten für den Menschen, weil wir die Konsequenzen für gut erachten und das mitnehmen können. Wenn man prinzipienhaft oder idealistisch oder so argumentiert, dann müsste man natürlich sagen, ja, okay, dieser Gesetzestext ist nicht von einem Menschen verfasst, deswegen lehnen wir ihn von vornherein ab, egal was da rauskommt. Das sind, glaube ich, so unterschiedliche ethische Modelle.
Ja, das finde ich dann tatsächlich schon eher scary. Ne? Also wenn ich halt sagen muss, wir müssen jetzt erstmal ausprobieren, die KI rotzt uns irgendwas hin und wir sperren jetzt anhand von diesen Kriterien mal Menschen ein, sage ich, und dann gucken wir mal, ob die Gesellschaft besser geworden ist. Da wäre ich natürlich dagegen. Ne? Mhm. Vielleicht ist dann, da hast du schon recht, das kommt wahrscheinlich eher oft darauf an, was für Werte oder so stehen dahinter. Ne? Oder kann das eine Maschine sozusagen haben, ne, diese Werte? Obwohl sie weiterspinnen würde, ne? Sie würde ja die Idee wäre ja, sie würde die Originalwerte weiterspinnen.
Ja,
aber es ist wahrscheinlich.
Also ich schwer. Glaube, was für eine Sphäre hier von dieser generativen KI aufgemacht wird, ist ein Stück weit die Fragen nach der Weltgestaltung des Menschen in der Zukunft. Wir müssen uns im gewissen Sinne, wenn wir uns auf dieses Thema generative KI beziehen, die Frage stellen, wollen wir eine Welt in der Zukunft haben, in der KI ein Teil, ein Kooperationspartner vielleicht ist mit uns? Ja, also in solchen Fragen wie juristischen Fragen liegt das total nahe, dass uns KI da helfen kann zum Beispiel. Glaube ich zumindest, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde es vermuten, das Beispiel war gut von dir gewählt. Ja. Und grundsätzlich müssen wir uns entscheiden, wollen wir mit KI zusammenleben? Wollen wir zusammen sozusagen an einen Strang ziehen, um irgendwie die Welt besser zu machen oder was auch immer? Oder wollen wir das ablehnen und sagen, nein, die Maschinen dürfen so weit nicht gehen, so weit in unser zwischenmenschliches Leben nicht eingreifen. Die Grenzen sind dann natürlich ganz komplex, ne, weil immer, also jedes Handy greift ja schon in unser zwischenmenschliches Leben ein.
Ja, ist auch die Frage, ob man das überhaupt, also das kann man ja kaum, also das kriegt man ja nicht hin. Also jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit Nachrichtentexten oder Kommentaren, ne, in Social Media, das ist ja einfach so. Also die sind halt jetzt da, diese Texte. Mhm. Oder auch diese Kunst oder diese Bach-Kantate. Mhm. Und also das bringt ja jetzt, also ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht wieder eingefangen, ne? Also, sondern man müsste eher gucken, wen lasse ich die Gesetzeskäste formulieren, ne? Oder welche Texte akzeptiere ich als Religion als heilig oder also sowas dann zu überlegen oder kriegen wir irgendwie ist es unmoralisch, Redakteure zu feuern und nur die KI das machen zu lassen? Ja, sowas vielleicht.
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir das nicht stoppen können und nicht verhindern können. Es kommt ganz auf den Staat an. Also im Westen haben wir dieses Problem, wo wir uns ernsthaft mit auseinandersetzen. Zum Beispiel Staaten wie China haben das Problem nicht. Die können bestimmte Regeln aufsetzen und sagen, KI hat das und das zu tun und wir zensieren knallhart und was zum Beispiel KI schafft, wird einfach zensiert und so. Das kommt auf den Staat an, wie man das handelt. Und wir als freier Staat haben dann natürlich diesen Kampf auch im gewissen Sinn um Deutungshoheit. Ja, ist jetzt Kunst, die von der KI geschaffen würde, wirklich Kunst? Ist sie das wert? Steht sie gleichberechtigt neben echter Kunst von Menschen? Ist es, ja, ich sag ja schon echter Kunst, das ist ja auch schon eine gewisse Stigmatisierung dann und so.
Ich denke mal, das gibt unendlich komplexe Bereiche, die völlig fundamental verschieden ist. Das haben wir jetzt ja schon gesehen, ne? Von Grundgesetz bis Kunst und so weiter. Mhm. Also wir müssen ja vielleicht auch nicht alles durchgehen. Also bei Kunst könnte man ja zum Beispiel fragen, ist da zum Beispiel von dem, der es betrachtet, das ist ja wichtig, ne? Also wenn ich das eben schön empfinde, dann ist das für mich vielleicht, hat das für mich einen Wert und ob das jetzt, ne, wenn du aber das nicht schön findest, weil es dir wichtig ist, dass es aus Menschenhand kommt, ne, dann ist das halt so oder so. Also das ist ja was ich draus mache. Und ich meine, natürlich haben wir so Sachen ja auch schon. Also ich meine, wir hatten ja diese Debatte, kann ich mich noch dran erinnern, das fand ich schon immer ein bisschen lächerlich, ist Techno-Musik, ja. Mhm. Also ist das quasi, nur weil das Instrument halt jetzt eben nicht mehr analog bedienbar ist, das jetzt überhaupt noch Musik? Das war für mich halt nie eine Frage, so, weil, Alter, natürlich ist Musik, das fand ich halt geil, ja. Aber klar, wenn du halt irgendwie andere Leute hast, die das, also die haben sich ja genau diese Fragen auch gestellt.
Absolut.
Ne, und vorher wahrscheinlich mit der E-Gitarre, ja, also ist das jetzt überhaupt noch in Ordnung, ja, dass ich jetzt eben nicht nur, die natürlichen Klänge habe, sondern das jetzt auch noch verzerre und so. Also und das ist natürlich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, wir sind genauso bescheuert wie die Generation vor uns, die halt irgendwie alles scheiße fand, was aus dem Computer kommt oder so, ja. Also da möchte ich irgendwie nicht dazugehören.
Ich würde vielleicht hier ein bisschen insoweit zustimmen, als ich sagen würde, ich glaube, es ist pragmatischer, lebensnäher von den Konsequenzen her zu denken, von dem Rezipienten her zu denken, wie du das bei der Kunst gesagt hast. Also wenn wir sagen können, das ist wirklich ein Kunstwerk beispielsweise von der KI gemalt, die spricht die Menschen an, die können was damit anfangen. dann ist das, glaube ich, auch wertvolle Sache. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, was ich mir so gedacht habe.
Also vielleicht können wir einfach nochmal sagen, so hey, wenn ihr selber irgendwie Kunst macht oder so, ne, oder wenn ihr irgendwie eine Meinung dazu habt.
Ach so, klar.
Wir diskutieren das jetzt nicht breiter sozusagen, sondern ne, wir haben jetzt so ein bisschen dein Statement gehört. Vielleicht können wir auch einfach sagen, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt oder das euch interessiert oder ihr da eine Gedanken zu habt, dann schreibt uns auf jeden Fall einfach.
Genau, stimmt.
Genau, wir sagen am Ende vom Podcast also, nochmal unsere Kontaktdaten und dann, das würde uns interessieren.
In jedem Fall.
Da müssen wir nicht jeden Wort, nicht jedes einzelne Szenario durchdiskutieren. Und
nee, genau.
Wir sind ja auch nur zwei Personen. Ja,
die das was auch sinnvoller ist, tatsächlich, wenn sich jemand meldet, der Kunst macht, weil wir sind sozusagen nicht Betroffene.
Wir
diskutieren das auf einem gewissen so objektiv und, was heißt objektiv, also von außen. Und so ein Künstler könnte ja wirklich sagen, wie berührt es ihn, wenn eine KI etwas Ähnliches macht. Wäre ja ein spannendes Feedback.
Wenn man sich auf den Rezipienten, auf die Empfangsseite sozusagen konzentriert, dann verpasst man natürlich auch das, was Kunst bei der Person macht, die es erstellt. Also das ist, das macht ja auch was, ja. Gut, das verhindert natürlich eine KI nicht, also ich kann ja trotzdem malen, ne, wenn ich mich dadurch ausdrücke oder wenn es mich entspannt oder was auch immer.
Mein Beispiel war ganz aus dem eng theologischen Bereich. Man könnte ja, also da sind wir, glaube ich, noch meilenweit entfernt, aber als theoretisches Konstrukt könnte das auf uns zukommen, dass uns KI helfen kann, theoretische Probleme von Philosophie zum Beispiel oder von Theologie nicht zu lösen vielleicht, aber einen Beitrag dazu zu leisten, kreativen Beitrag zur Lösung bestimmter theoretischer Probleme. Mir ist zum Beispiel eingefallen, Theodizee-Problem. Theodizee heißt ja die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Wie ist das vereinbar, dass angeblich gesagt wird, Gott liebt den Menschen und die Welt und trotzdem haben wir so viel Leid auf dieser Welt. Ja? Will er das nicht verhindern oder was ist das Problem? Warum ist es zugelassen? Dieses ganze Schema wird unter Theodizee gepackt. So, und hier kann man natürlich sagen, das ist dieses Theodizee-Problem lässt sich als rein logisches Problem auch aufziehen. Das ist dann weltfremd, das ist ohne Zweifel der Fall, aber man kann es rein logisch aufbauen, im Sinne von Gottes Güte, Gottes Allwissenheit, Gottes Allmacht stehen sich als komplexe Gebilde gegeneinander und gegenüber. Ja, also warum beseitigt er das Böse nicht? Weil er entweder uns nicht liebt, nicht gütig ist oder nicht will, oder er will es, aber er kann es nicht und so, und das streitet gegeneinander. Und es gibt ja super viele Versuche von Philosophinnen und Theologinnen, die das logisch diskutieren. Ja, die sagen, wir könnten versuchen, so eine Theorie anzupassen, wo Gottes Allmacht und Gottes Güte doch zusammengehen und so. Und da habe ich mich gefragt, wenn man so eine KI hätte und sie mit super vielen Theorien füttern könnte, könnte sie dann aus allen diesen Theorien eine Kombination schaffen, eine neue kreative Theorie, die sozusagen die Schwächen jeder Theorie kompensiert und dann quasi wie so ein Schiff durch einen Eiskanal schwimmt und dann tatsächlich zu einem Ergebnis kommt oder zu einer befriedigenderen Theorie kommt, als die Menschen es geschafft haben. Natürlich löst das nicht das Theodizee-Problem, das will ich hier gar nicht sagen oder so. Wir hätten das Problem des Leidens nicht beiseite geschafft. Aber es wäre ja spannend, nur als Denkexperiment. Kann uns KI beim Denken hier helfen? Das wäre ja super spannend und dann könnten wir sagen, wenn es wirklich eine gute Theorie ist und es überzeugt einfach auf dieser rationalen Ebene, dann muss ich auch als Theologe oder Philosoph sagen, ja, so what, das ist doch super cool. Also das ist doch super hilfreich, dass wir wirklich hier irgendwie im Denken vorankommen.
Ja, auf so einer logischen Ebene kann ich, wie gesagt, ich glaube, das hilft, wie du das schon angedeutet hast, natürlich nicht mit der Frage. Ne? Mhm. Deswegen ist für mich die Theodizee-Frage ist natürlich die schwierigste Frage im Christentum oder vielleicht in monotheistischen Religionen im Allgemeinen. Ich weiß halt nicht, ob man sie logisch lösen kann oder sollte oder ob das irgendwie weiterbringt, aber ja klar, in der philosophischen Bubble wäre das ja vielleicht irgendein Fortschritt, ne, für die Leute, die da drin sind. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwie sowas in die Richtung geben könnte. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wir es vorher hatten im Jura-Beispiel, dass man sagt, wir generieren uns zum Beispiel ein Korruptionsgesetz, was aufgrund der Erfahrungen, die wir bis jetzt hatten, versucht, möglichst viele Schlupflöcher von vornherein auszuschließen. Ne?
Genau.
Also dass dann vielleicht sagt, wenn man das aber so formuliert, ne, also solche Hilfen sozusagen, das ist ja, also ja, in solcher logischen Sphären funktionieren natürlich Computer ja auch, glaube ich, das wissen die Leute ja auch, oder ist, glaube ich, relativ anerkannt. Also ich glaube, das Problem wird dann, wenn es in die Bereiche vortritt, die eigentlich den Menschen vorbehalten sind.
Ah ja, okay.
Also nicht da, wo der Mensch es nicht kann, wie in der Logik oder so. Es ist ja völlig unbestritten, dass die wahrscheinlich die Wurzel aus 4632 schneller ziehen kann als ich in meinem Kopf. Aber in so Sachen, wo ja der Mensch sich ja irgendwie, ja, also gerade so kreative Bereiche, ne? Das war ja was, wo
also es schwieriger. In Sterbehilfedebatte wäre das ein gutes Beispiel zu sagen,
so, nee,
Sterbehilfe zu erlauben oder?
Achso, ja, aber das ist ja wieder ein logisches Problem, ne?
Okay.
Ja.
Okay,
ja. Ja, da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, was für Werte du reinfütterst, ne? Das ist ja bei den Leuten auch so.
Nein, aber also, man könnte ja sagen, Werte generell sind das Problem, was eine KI nicht machen kann, weil sie nicht bewerten kann. Sie kann logische Probleme lösen, sie kann theoretische Probleme lösen, wenn sie sie in logische übersetzt. Aber sie kann natürlich nicht sagen, ist Liebe besser als Demut oder sowas. Wie sollte denn eine KI das beurteilen, wenn wir das nicht von vornherein in sie reinfüttern?
Ja, genau, aber die meisten, also so viele so dieser Grundsatzdebatten, jetzt zum Beispiel Sterbehilfe, sind doch genau, da geht es doch genau um diese Gewichtung. Mhm. Also ist jetzt eben mal das meine Selbstbestimmtheit das höhere Gut oder das Leben an sich das höhere Gut oder
genau.
Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber ne, also oder keine Ahnung, Abtreibung ja oder nein, ne? Ist es das Leben des Kindes das höchste Gut oder die Freiheit der Frau? Also erstmal ganz plump, ich will jetzt nicht tief reingehen. Also und je nachdem, wenn ich natürlich das eine als das höchste Gut ever einfach deklariere, dann muss ich ja auch nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Also wenn ich jetzt sage, also dann habe ich das Problem ja gelöst, sondern das Problem ist ja genau das, wenn eben beides hohe Güter sind, ne? Freiheit und Gesundheit zum Beispiel in Corona oder so. Und ich muss da irgendwie eine Balance finden dazwischen oder eins höher gewichten als das andere. Das sind doch meistens dann die Probleme auch bei den diesen juristischen Debatten oder dass die halt sagen, nee, das kann man so nicht gegeneinander ausspielen und da muss die Politik nochmal nachfallen. Mhm. Also da weiß ich nicht, ob die, also die KI könnte uns wahrscheinlich ein System bauen, was theoretisch funktionieren würde, wenn wir diese Werte so annehmen, aber das würden ja die Leute, ich zumindest nicht akzeptieren, wenn der KI vorschreibt, was für Werte ich haben sollte, damit die Welt ausrechenbar ganz gut funktioniert. Also ich glaube, auf so einer Ebene wird das nicht passen. Mhm. Aber so Formulierungshilfen oder so oder irgendwie ja schnelles Durchrechnen oder Abgleichen von verschiedenen Sachen.
Ja,
also das schon. Aber ich glaube, wir sind wieder so ein bisschen abgedriftet, weil das nicht so ganz in diese kreative Richtung geht, oder?
Also ich würde da noch, ich glaube, ein Punkt fehlt, um diese KI zu verstehen, damit wir auch klarer diskutieren. Ich glaube, es geht deswegen nicht, diese KI kann deswegen diese Gewichtung nicht vornehmen, weil generative KI ja bedeutet, dass du der KI Regeln in jedem Falle vorgibst. Also meine Beispiele, die ich im Internet gefunden habe über generative KI, ist zum Beispiel, die KI soll ein bestimmtes Fahrradteil konstruieren. Und die Regeln, die ich hier vorgebe, sind, du hast Aluminium und du hast ein bestimmtes Gewicht, was du nicht unterstreiten darfst und das Material darf nicht brechen. Und dann, das sind die Regeln, das ist der Rahmen und innerhalb dieses Rahmens versucht die KI eben dieses Teil selber zu konstruieren. Und dann kommt eben etwas raus, was optimal nach diesen Regeln passt. Also es ist dann das optimale Fahrradgelenk. Ja, es bricht nicht bei 100 Kilo, über 100 Kilo bricht das natürlich dann schon. Es ist aus Aluminium, also es ist super leicht und es bricht nicht. Und dann hat es dieses Teil kreiert. Und so funktioniert das ja auch mit der Kunst. Du musst die Regeln vorgeben. Ja? Du kannst nicht sagen, mal einfach Striche durch. Beziehungsweise, das wäre auch schon eine Regel. Du sollst die Kunst anhand von Strichen erstellen oder so.
Ja, ich glaube, es sind aber Regeln, zwei Sachen.
Ja, ja.
Ja, also man darf das nicht vermischen. Also okay. Ich glaube, dieses Beispiel mit diesem Fahrradbauteil greift ein bisschen zu kurz, weil ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster legen. Die Grenzen sind natürlich fließend. Mhm. Aber das ist natürlich ein anderes Szenario, wenn ich sage, ich habe so und so viele Parameter. Ich glaube, zum Beispiel bei der Biologie oder Virusforschung oder so, da macht man sowas auch. Da geht es halt einfach um das Brute-Force-mäßige Durchrechnen von Milliarden Parametern oder bei der Klimamodellen und so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was generative KI heißt. Also im Beispiel zum Beispiel von Kunst mit den Parametern, die du gerade gesagt hast, da ist jetzt bei diesen aktuellen generativen Netzwerken, ist es so, da gibt es übrigens eine witzige Webseite zu, die heißt AI Weirdness. Wir können ja den Link in die Shownotes packen. Und da gibt es eine Forscherin, die genau solche Sachen macht und dann die lustigen Ergebnisse postet. Also die sagt zum Beispiel, ich hätte gerne ein Eis mit ein Bilder von einem Eis mit Spinnenbeinen oder so, ja. Und dann generiert diese KI irgendwas. Und dann kommen manchmal ganz witzige Sachen raus und halbwegs, was man sich vorher auch, was wir uns jetzt so vorstellen würden, ne?
Ja, ja.
Manchmal auch völlig abstruse Sachen oder Dinge, die halt dann gar nicht zusammenpassen oder so. Und das heißt, da gebe ich keine Regeln vor, also
wie es auszusehen also, hat, aber du
ja,
gibst.
Sondern ich, ja, und wo, wie das funktioniert, ist ja wiederum das, was wir vorher hatten, dieses Gelernte, also ich packe ja Kunst rein und das wird dann irgendwie klassifiziert und danach generiert es dann was Neues.
Okay.
Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Regel, ja, es ist vielleicht nicht, es scheint mir doch sehr anders zu sein als dieses Fahrradteil.
Okay. Gut.
Und das ist ja das, also was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das hat mir am Anfang schon kommt natürlich auf den Input an. Also da gab es ja zum Beispiel auch dieses Beispiel mit dieser Twitter-KI, die Microsoft mal hatte. Und dann die Leute sollten dann mit dieser KI chatten und innerhalb von 24 Stunden war es halt irgendwie ein Nazi-Bot oder sowas.
Also ja, der hat
halt
wirklich
irgendwie ultrafaschistische Aussagen nur gemacht. Ja. Also einfach, weil die Leute das dahin trainiert haben. Mhm. Ne, und das ist ja auch das mit Diskriminierung und so weiter. Ne? Wenn ich natürlich nur den Status Quo reinmache und der Status Quo ist natürlich zum Beispiel, diskriminiert zum Beispiel Schwarze, dann wird natürlich dieser Algorithmus das auch tun.
Genau.
Insofern ist dieses, es kommt halt sehr krass auf diesen Input an.
Ja,
und,
absolut.
Und aufgrund von diesem Input mache ich das. Also lass mich noch ein Beispiel bringen, weil es gibt es zum Beispiel jetzt auch als Programmierhilfe. Ne? Also GitHub, so ein Source Code Hoster von Microsoft mittlerweile, bieten so ein Copilot an. Ja? Dann programmiere ich dann und anstatt, dass ich immer google und irgendwelche Code-Schnipsel, wie das so ein B-klassiger Programmierer oder Programmiererin halt tut, die schnipseln sich dann die Sachen aus dem Internet zusammen und am Ende funktioniert es irgendwie und das ist natürlich eine Katastrophe. Und diesen Schritt hat man jetzt automatisiert. Ja. Ich habe jetzt eine KI, die mir halt aufgrund von ihrem, was sie gelernt hat, Sachen vorschlägt.
Ja.
Und da kamen dann halt Sachen raus, so ja, aber wenn natürlich die Hälfte des, was ich trainiert habe, einen Verschlüsselungsalgorithmus unsicher eingebaut habe, dann wird mir die KI das halt auch unsicher vorschlagen.
Klar.
Und das resultiert natürlich dann in wiederum unsicherer Software. Ja. Wenn natürlich die Leute ihre Passwörter in ihren Quellcode mit reinpacken und damit das trainiert wird, dann wird mir die KI diese Passwörter irgendwann wieder vorschlagen oder vielleicht oder daraus neue Passwörter generieren oder so. Also da sieht man dieses Problem halt nochmal praktisch. Also das, was ich halt füttere, kommt nachher raus und dadurch reproduziere ich vielleicht, in dem Fall natürlich jetzt keine rassistischen Motive, aber unsichere Programmierpatterns. Ja. Und das ja, das ist halt nochmal so, vielleicht auch für technisch denkende Leute oder wenn hier irgendwie eine Programmiererin zuhört, ne, also und das kann man natürlich dann auch auf Gesellschaft übertragen oder so.
Natürlich,
oder auf Kunst oder was auch immer. Ja. Also dieses grundlegende Problem haben wir halt momentan einfach. Also es ist
glaube nur, wir werden nie dieses grundlegende Problem lösen, solange der Mensch als Faktor in der KI drin ist. Also irgendwie müssen wir uns ja auch, glaube ich, damit arrangieren. Und vielleicht ist es gar nicht so, also
ja, das ist ja auch ein bisschen negativ.
Ja, du hast die negativen Seiten betont. Auf der anderen Seite musst du sagen, was dabei rauskommt. Na, sagen wir mal, wir füttern KI eben mit Kunst, die wir als Menschen kennen und die wir als Kunst verstehen, dann kommt natürlich das raus, dann kommt wieder Kunst raus, die für uns als Menschen relevant ist. Das ist aber auch ein Vorteil, denn sonst könnte auch etwas rauskommen, was eben für uns nicht mehr Kunst ist. Also, was ich sagen will, ist, du hast jetzt sozusagen die negativen Sachen genannt, wenn wir eine rassistische Gesellschaft haben, wird die KI auch rassistisch. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo wir Liebe akzentuieren, Nächstenliebe oder so, wird vielleicht auch am Ende die KI das reproduzieren. Also die Reproduktion ist nicht immer negativ, sie kann ja auch positiv gewendet sein.
Ja, ich finde es aber interessant, das theologisch zu sehen, weil man ja dann, weil das ist ja so ein bisschen so, kann man das, was Theologen oder christliche Theologinnen als Sünde bezeichnen, ne? Was irgendwie in uns drinsteckt, vererben wir das sozusagen dann auch, ne? An die KIs jetzt mal so.
Ja, genau.
Ich glaube, wir hatten darüber auch so ein bisschen gesprochen schon mal in den KI-Folgen, ne?
Genau. Genau. Also in dem Sinne, wie du das beschrieben hast, mit den negativen Aspekten, absolut, ja, da vererben wir das. Da vererben wir das und dann setzen wir das auch fest und das wird sozusagen zum Status quo, der sich dann verfestigt. Ich glaube aber, man kann das ja auch umdrehen. Also man kann, also jetzt mal ganz grob gesagt, jetzt spekulativ auch, also man kann ja eine KI auch christlich trainieren, oder nicht? Also sozusagen, wenn du inputmäßig das Evangelium reingibst, kommt vielleicht mal was Besseres raus, oder nicht? Also nicht besser als das Evangelium, meine ich, sondern die Welt wird besser, die KI ja. Liefert. Also wo ich mich das auch ganz, ich habe das ja mit dieser Theodizee einmal thematisiert, du hast gesagt, das ist ein logisches Problem, das ist nicht zufriedenstellend. Absolut d'accord mit dir. Aber was ist mit Theologie machen? Also kann eine KI, wenn sie mit sehr viel Theologie gefüttert wird, mit der ganzen Theologiegeschichte, mit den ganzen Schriften von Luther bis Augustin bis, weiß der,
Roman.
Bis zu mir, genau. Wenn man das alles reinfüttert, kann man dann, könnte sie kreativ nach vorne gehen und theologische Konstrukte konstruieren. Könnte sie helfen, nicht nur Probleme zu lösen, sondern wirklich auch was Kreatives zu entwerfen. Ja, das ist wirklich eine riesige Frage. Also kann KI wirklich kreativ sein? Und das ist ja also das, was unterstellt wird bei generativer KI.
Ja, also momentan in meinem Kopf ist diese generative KI eher ein Remix.
Okay. Ne?
Mhm. Also in diesem Denkschema befinde ich mich gerade. Ja. Also, und wenn man das jetzt auf, also ich hatte jetzt den Gedanken, wo du das mit der Theologie gesagt hast, ne? Dass man sagt, Theologie wächst ja mit Gesellschaft.
Klar.
Also wir müssen ja immer in einem bestimmten gesellschaftlichen Situation hinein, müssen wir wieder neu reflektieren, wieder neu gucken, jetzt mal vielleicht dumm gesagt, what would Jesus do, ja? Also ne, was würde der machen in einer Gesellschaft mit TikTok, keine Ahnung, generierten Pornos und Elektroautos, ja? Also irgendwie Sachen, das hat ja nicht vor 2000 Jahren nicht existiert. Und darauf adaptieren wir uns und damit, also jede Generation muss das für sich selbst neu erfinden. Und wir stehen immer auf den Schultern vorher und können da viel von mitnehmen, aber im Endeffekt müssen wir es ja immer für uns selbst rausfinden und vielleicht sogar jede Person, nicht nur jede Generation. Und insofern könnte ich mir jetzt, habe ich jetzt zwei Gedanken gehabt. Also einmal, eine generative KI könnte das ja nicht tun, ne, weil sie ja einfach aus den Gesellschaften irgendwas remixen würde.
Ja.
Das kann mir vielleicht mal helfen und kann mich inspirieren, alles klar, ne? Aber ich muss es ja für mich oder für meine Generation fühlen. Das habe ich gedacht, das kann sie auf keinen Fall leisten.
Ja.
Dann ist mir aber eingefallen, was ist, wenn irgendwann eine Gesellschaft entsteht, in der dieses Generative, dieses Remixen oder eine generative KI aus irgendeinem Grund eben ein Teil vom Zeitgeist, von der Kultur, was auch immer, ne? Also so wie wir jetzt plötzlich, weiß ich nicht, Technomusik, plötzlich, ne, es ist schon wieder sehr lange her, aber ne, also wie es jetzt irgendwann einen Zeitpunkt gab, wo es Technomusik gab und wie irgendwie ja natürlich auch Christinnen und Christen sagen mussten, was machen wir mit dieser Musik und finden wir die gut oder nutzen wir sie oder, ne, oder wie verändert das uns? Ein bisschen dummes Beispiel, weil es jetzt nicht so wahnsinnig, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und wenn so eine Art und Weise eben auch vielleicht generativ ist, dass man dann auch sagt, in so einer Gesellschaft, die das irgendwie fühlt, lebt, ja, sowas Generatives, da könnte wiederum vielleicht eine generative Theologie dann zu passen.
Ja, aber wir haben diese Gesellschaft jetzt gerade. Also ich verstehe dein Beispiel schon und ich würde sagen, wir hatten
haben wir nie das schon? Ich glaube nicht.
Wir hatten nie eine mehr Gesellschaft, die darauf tickt, Remixes zu machen, als jetzt. Also ganz kurz, Kulturwissenschaftler Stalder heißt, 2016 hat ein Buch geschrieben, Kultur der Digitalität, und dort beschreibt er unter anderem, einer dieser Aspekte ist genau dieses Remix machen. Also wenn du beobachtest, wie funktioniert, wie agieren Menschen im Internet? Ja, sie retweeten bestimmte Sachen, sie schaffen aus, Memes sind genau das, also man schafft aus alten Bildern, die man wieder neu aufgreift, neue Bilder. Ja, das ist auch ein Remix. Und diese Phänomene, Retweet, ein Meme zu machen, TikTok funktioniert genauso. Also wenn du da sozusagen irgendeinen bestimmten Tanz aufführst und abfilmst, das ist doch eigentlich ein super wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft. Und genau dann entspricht das auch der künstlichen Intelligenz, die da mitmacht als Remix-Treiber oder sowas. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, die ich genannt habe. Der Stalder nennt er ganz viel mehr und so, aber
Man hat ja auch manchmal das Gefühl, das ist alles schon mal da gewesen. Ne?
Ja, also und das ist aber diese Wiederverwertung und dieses, also in der Mode sehen wir das ja auch, dass das immer wieder zurückkehrt. Auf einmal sind dann gleich Schlaghosen oder so modern und so, denkst du so,
ey. Wobei ich da immer gesagt habe, ja, also ich habe, das hat mir meine Mama ja irgendwann auch mal erzählt. Die hat gesagt so, ja, und in den 60ern, da haben wir das auch mal getragen. Ja, und dann habe ich diese Fotos gesehen aus den 60ern und dachte so, nee, Also nur weil da ein kleines Moment vielleicht gleich war, keine Ahnung, du hattest halt die Hosen schon mal über die Hüfte oder über der Hüfte oder den Schlag rechts oder mehr oder weniger oder so, ja. Dann ist heute trotzdem komplett anders. Und ich würde das auch niemals wieder anziehen.
Aber trotzdem hat deine Mama recht, denn es ist nicht identisch, aber das alte Element ist aufgegriffen und neu transformiert. Und das meinte ich doch, und das würde die generative KI jedoch auch bedeuten. Alte Elemente aufnehmen, in neue transformieren. Und deswegen glaube ich, dieser Prozess, also warum ist der nicht auf Theologie auch übertragbar? Und wo ich dir noch widersprechen
würde. Natürlich ist der übertragbar, das passiert doch ständig, oder?
Ach so, also, du meinst,
immer, dass wir Luther tun. Immer ja. wieder remixen oder, keine Ahnung, Befreiungstheologie oder feministische Theologie, das sind ja immer, das sind alles Sachen, die sind schon ewig alt. Also, ewig nicht, aber die gibt es ja schon seit 100 Jahren. Ja,
ja, da hast du recht. Ja, genau. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist dann das menschliche Remixen im gewissen Sinne. Und wenn wir hier, also was der Vorteil der KI wäre in jedem Falle ja die Datenmenge, die sie hat. Sie wäre nicht nur auf unsere Gesellschaft begrenzt, sie könnte ja auch die Gesellschaften datentechnisch ja auch die Gesellschaften davor abgreifen. Ja, sie könnte Luthers Texte mit Augustins Texten, mit Thomas von Aquins Texten, mit Romans Texten alle zusammen kombinieren. Das wäre rein von der Kapazität vom Menschen nicht leistbar.
Ja, ich glaube, ich hätte ein Problem damit von der Validierung. Ne? Also wenn ich mir am Ende, also ich lasse mich da wahnsinnig gerne inspirieren. Also ich kann mir super gut vorstellen, dass mir jetzt, dass du irgendwie zum Beispiel auswählst, ich hätte gerne mal so einen Remix und da soll ein bisschen Feminismus drin sein und ein bisschen Luther und irgendwie, mach noch ein bisschen Befreiungstheologie oder was auch immer. Und dann spuckt dir das eine neue Theologie aus. Und dann inspiriert dich das und du sagst dir so, boah, das ist ja eine mega krasse Idee. Und das stimmt, da ist was Wahres dahinter und ich fühle mich ergriffen vom Heiligen Geist oder was auch immer. Und dadurch validierst du das sozusagen für dich und es wird für dich wahr. Und damit hätte ich überhaupt gar kein Problem, weil ob die Inspiration jetzt von Bonhoeffer kommt oder von Judith Butler oder von eben AX15017, KI, genau, das ist ja dann egal, weil das ja nur das ist, was in mir auslöst. Ne? Also
denkst du wieder vom Rezipienten und denkst wieder von der Konsequenz her.
Also in dem, was ich für mich als wahr erkenne. Was ich aber schwieriger finde, ist, wenn mir jetzt eine KI eine Theologie ausspuckt, die nach irgendwelchen Kriterien jetzt eben die Wahrheit TM ist, oder die Lösung für dieses Problem gibt. Mhm. Ne? Und danach muss man sich dann richten. Also ich glaube, das ist dann der Zwang, oder wo ich dann rebellieren würde oder so. Ne? Mhm. Und man sagt, das hast du mir zwar schön ausgerechnet, dein Weltbild hier, aber ich möchte kein ausgerechnet Weltbild. Also das ist ja auch eben gerade der Punkt von Theologie. Also Dostojewski hat das auch immer so gesagt, oder so gemacht, dass eben eine Theologie ja nicht ausrechenbar sein kann, oder eine Theologie vielleicht schon, aber Gott nicht, oder so. Also das.
Aber ich meine, deinen Punkt mit der Inspiration finde ich super. Also das könnte man gut aufgreifen und das würde dann dieses paulinische Wort auch widerspiegeln: Prüfe alles, behalte das Gute. Du musst es
dann prüfen. Ja, genau. Also das finde ich super. Ja.
Und dann sozusagen von der Rezeption her sagen, ja, das inspiriert mich tatsächlich. Hier entsteht etwas Neues, vielleicht, also wenn wir das weiterführen oder so, was der Menschheit auch nützlich ist.
Ich bin gegen einen KI-Papst, sagen wir es doch so. Ja. Ja, solange es einen Papst gibt und das ist jetzt eine KI und die schreibt mir dann vor, wie ich bitte zu denken, zu glauben und zu werten habe, da bin ich dagegen. Aber vielleicht bin ich ja auch irgendwie evangelisch oder so einfach nur, also dass ich aber sage, ich lasse mich aber super gerne inspirieren, neben eben Theologin X eben vielleicht von diesen Remixen von den KIs, um vielleicht auch für mich eine neue Wahrheit zu erkennen.
Aber ich glaube, in diese Richtung geht ja die generative Idee, zu sagen, also generativ würde ich jetzt für mich übersetzen mit schöpferischer KI, die eben versucht menschliche Kreativität nachzuahmen und versucht hier nach vorne zu denken, anstatt wie eben ein KI-Papst nach hinten sozusagen und zu sagen, was Sache ist, sondern wirklich die Momente der Inspiration nutzen. Das glaube ich, das ist auch der Sinn der generativen KI und ich glaube, das kann man gut mitnehmen. Wahrscheinlich sind wir Jahrzehnte noch davon entfernt, dass KI sowas wie theologische Fragestellung durchdenken kann. Nehme ich mal an.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn wir in diesem Remix-Kontext bleiben und wir sehen die Sprachcomputer, die es jetzt schon gibt mit GPT-3, also hat natürlich, glaube ich, wäre mal saugeil. Also falls jemand von euch hier Doktorarbeit schreiben will, fände ich mal mega, irgendwie, keine Ahnung, alle christlich-theologischen Schriften oder von Abraham über Augustin bis Roman irgendwo reinzufüttern und dann halt eben sich daraus was remixen zu lassen. Also ich vermute, da kommt eher Bullshit raus. Also es wird
ja, grammatikalisch Problem
wahrscheinlich Sinn machen, aber inhaltlich nicht so. Aber wenn das funktionieren könnte, ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht so weit weg, also diese Stufe.
Ja, unser Problem ist ja nicht, dass wir das nicht semantisch vom Text her erfassen können. Wir können natürlich schon die Sätze zerlegen in Subjekt und Objekt und so, und dass da richtige Grammatik am Ende rauskommt. Aber können wir Sinn beibringen? Können wir KI jetzt schon wirklich vermitteln, was es heißt, Sünder zu sein? Was meint Augustin?
Das wäre eine reine Remixerei. Also das wäre eine automatisierte Remixerei. Also den Sinn und ob das wäre diese ganze Validierung sozusagen. Ne? Stimmt das jetzt? Das Prüfen, das wäre ja komplett bei mir als der das rezipiert. Also genau, also da deswegen habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Also ich bekomme Gedenkanstöße aus einem bestimmten Textkorpus
so meinst du.
Vielleicht so ein bisschen wie die Losungen, ne? Also es gibt ja irgendwie diese Herrnhuter Brüdergemeinde irgendwo in Deutschland, die seit was weiß ich wie viel 100 Jahren immer so Bibelverse zufällig zieht, für jeden Tag einen Bibelvers. Und das ist ja auch eine Inspiration, ne? Also das heißt natürlich nicht, dass das jetzt das Horoskop für den Tag ist oder was auch immer, aber ich kann durch diesen Zufallsmechanismus oder die losen sich die Sachen dazu, und da kann ich mich natürlich inspirieren lassen. Oder ich kann mir sagen, oh krass, dieses
Wort stimmt gerade jetzt für mich.
Hat mich total ermutigt, das stimmt für mich, was auch immer. Ich kann mich auf die Suche des Kontexts machen. Ich kann sagen, es hat mich völlig aus dem Kontext gerissen, trotzdem gerade umgeworfen sozusagen, ne, weil das hat genau in meine Situation gesprochen. Das kann ich alles machen lassen, aber es ist ja trotzdem kein System, kein Horoskop, was darauf entsteht. Ja. Ne? Und so ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Herrnhuter genauso gut oder schlecht sind wie die KI, also das, aber so ähnlich würde ich mir das vorstellen. Ich bekomme einen Text zusammengewürfelt, geremixed, nenne ich jetzt mal, und kann mich daraus inspirieren lassen, kann daraus gucken, ist das für mich wahr, inspiriert mich das, spricht vielleicht sogar der Heilige Geist dadurch zu mir, ne? Also kann Gott durch KI reden, das würde ich sofort bejahen, ne? Also der kann einiges, ne? Man kann auch Werbeplakate bis Hollywood-Film oder auch KI, warum soll Gott da nicht durchwirken, ne?
Ja, also da hättest du große Teile der Theologie auf deiner Seite, die eben schon davon ausgeht, dass dieses Wort uns inspiriert, uns verändert, wenn wir die Begegnung damit haben, mit dem Bibelwort, aber wahrscheinlich auch mit dem theologischen Wort. Von daher, ja. Ein Problem hätte ich dabei noch. Und zwar die Frage, warum wirkt das? Wirkt das deswegen, weil es ursprünglich Luther, Bonhoeffer und Roman geschrieben haben und die KI es nur zusammengestellt hat? Oder wirkt es wirklich, weil die KI etwas Eigenes, Kreatives beigetragen hat? Das, vielleicht muss man diese Differenzierung nicht einführen, aber das wäre ja, also wirkt es, weil es von Menschen kommt und die Menschen sozusagen diejenigen sind, in denen Gottes Wort ist? Oder ist es wirklich über das die KI vermittelt, das Gotteswort? Das ist so ein bisschen die...
Ne, ich würde sagen, Heiliger Geist ist das dann, oder? Also, dann, wenn etwas mich anspricht, wenn es mich ins Herz trifft, ne, irgendwie sowas, dann ist es doch völlig egal.
Okay. Worüber es läuft.
Worüber es läuft oder auch was. Also, ich hatte mal... persönliches Beispiel von mir. Mhm. Ich hatte mal... mir ging es nicht gut. Ich hatte wahnsinnig Angst. Und bin heimgefahren mit der Straßenbahn. Und dann sehe ich plötzlich, als ich aussteige aus der Straßenbahn, auf der anderen Straßenseite ein riesiges Plakat. Und da steht drin, hab keine Angst. Und das hat mich in dem Moment umgehauen. Ja? Ich dachte so, krass, das spricht genau in meine Situation rein. Ja? Und ich als Christ glaube, dass das ein Wirken Gottes war. Ja? Durch dieses Plakat. Und dann bin ich natürlich am nächsten Tag mal interessehalber hingegangen, und das war halt ein dummes Werbeplakat. Irgendwie, hab keine Angst vor der Stromrechnung, glaube ich, oder so. Ne? Also es war halt völlig banal, aber der andere Text war halt irgendwie schwarz und das war halt irgendwie, hat halt reflektiert oder so. Ich habe nur diese Schriftzeichen gesehen. Und dann denke ich mir, das ist doch völlig egal, was diese Werbepersonen damit machen wollten. Ne, was die, das ist alles völlig irrelevant, weil für mich in dieser Situation war das ein etwas, was mich berührt hat, was in mich reingesprochen hat. Und es gibt ja dieses Autor ist tot Ding, ne? Also, dass man halt sagt, es, das ist völlig irrelevant. Also es hätte jetzt auch ein Graffiti sein können, es hätte einen anderen Kontext haben können, es hätte alles sein können. Das ist völlig irrelevant, weil das, was es für mich da in dieser Situation existenziell bedeutet hat, war, dass das wirklich wichtig war. Mhm. Und so würde ich das auch sehen. Ja? Mhm. Ist mir doch völlig egal, ob da Roman da steht, KI oder Paulus. Ja, wenn es, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles normativ gleichwertig ist oder so. Ja, das ist nicht mein Punkt. Aber wenn, ich sag so rum, wenn Gott Lust hat, zu mir dadurch zu reden, dann ist es ihm doch völlig wurscht, ob er dazu eben einen Text von Roman, von Paulus oder von einer KI benutzen kann.
Ja, ja, klar.
Also das ist schon mein Verständnis als Christ sozusagen. Ja.
Ja, das überzeugt mich natürlich schon. Und trotzdem haben wir ja diese normativen Setzungen oder Unterschiede. Ja, wir würden ja sagen, Paulus hat vielleicht doch ein bisschen mehr zu sagen als Roman jetzt, ne?
Ja, ja, genau. Das meine ich doch auch immer. Das ist doch auch meine Schranke, die ich habe, ne? Also mit dieser Auswahl, mit dieser Validierung.
Ja.
Also natürlich kann ich mir nicht von einem generierten Text mein Wertesystem diktieren lassen, aber ich kann auf einen Gedanken gebracht werden, der mein Wertesystem formt. Mhm. Ja, und das kann ich natürlich, wenn ich es, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wenn ich jetzt die christliche Komponente rausnehme oder die göttliche Komponente rausgebe, dann muss ich mir natürlich wahnsinnig Gedanken machen, als Christ oder Christin natürlich genauso, aber das ist nochmal ein anderes Level, wen ich als Autorität anerkenne. Und da hat natürlich vielleicht jetzt auch als christlicher Mensch Paulus eine höhere Autorität, wenn der irgendwas sagt, ne, oder Jesus natürlich. Oder vielleicht der Papst als Katholik oder so, ein dahergelaufener anderer. Mhm. Ja. Aber wenn ich wodurch kann, also das ist die Frage, ne, wodurch kann Gott wirken? Kann natürlich durch viel, viel mehr wirken.
Ja.
Ne, als das nur durch ein festgeschriebenes Wort. Das ist klar. Mhm. Aber wenn ich natürlich jetzt wissen möchte, was hat die historische Paulus-Figur für eine Meinung gehabt, dann hilft mir das natürlich nicht weiter. Ne? Mhm. Also ich rede hier von existenziellen Sachen, nicht von wissenschaftlichen Fragen. Also hat Luther jetzt diesen Satz so oder so gesagt, ja, oder wie war dieser Kontext da? Dafür ist das natürlich völlig unbrauchbar. Ja. Sondern es ging jetzt um existenzielle Fragen für mein Leben. Und
beziehungsweise eher situationsbedingt, ja. Also man muss das eben nicht so idealisieren im Sinne von, wer gilt jetzt Roman oder Paulus mehr für mein Leben? Das können wir wahrscheinlich leicht beantworten, aber es gibt Situationen, wo sozusagen der Roman vielleicht mal sinnvoller ist als Paulus, aber es sind natürlich ganz punktuelle Situationen.
Ja, aber natürlich
ist das so. Und wie du eben sagst, das hat der Mensch ja gar nicht in der Hand. Dass dieses Plakat dir begegnet ist, dass du da hingeguckt hast, das hast du nicht in der Hand. Also das, insofern finde ich das ganz plausibel zu sagen, als Christenmensch, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Man kann sie so beschreiben. Jeder normale Mensch würde sagen, das ist Zufall. Aber genau diese Erfahrung kannst du als Christenmensch eben auf den Heiligen Geist zurückführen.
Ja, genau. Und das kann mir natürlich keiner nehmen. Genau. Es hat auch niemand das Recht, mir das zu nehmen. Aber natürlich kann das eine andere Person, die dieses Weltbild nicht hat, völlig einfach auf einen Zufall oder auf irgendwie blöde Dings oder auf irgendwelche Hirnstrukturen zurückführen. Ne? Das ist ja völlig klar. Also das überzeugt natürlich nur mich. Ja,
ja, genau.
Und das soll ja auch nur mich überzeugen.
Ja, vielleicht ist das eben auch so und auch ein Abschluss für unser Thema. Also generative KI als Chance nutzen, das Wort Gottes vielleicht zu hören in dem, was rauskommt.
Ja, zumindest wenn man diesen Remix aus theologischen Texten
macht. Ja, ja, klar.
Ob das jetzt bei den Hasskommentaren im Internet funktioniert, die Remixe. Ja,
da hast du recht.
Ja, also und eben, ich würde nochmal als Fazit deutlich machen, ich kann es nicht besser ausdrücken, aber diese Validierung, dieses zusätzliche Prüfen, auch ganz schön im Sinne von Paulus, ne, prüft alles und behalte das Gute. Das finde ich dann, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, wenn es eben KI-Papst wird.
Ja.
Da würde ich dann wahrscheinlich rebellieren.
Aber jedenfalls würdest du sagen, die Möglichkeit, dass KI in unsere Welt mit kreativ eingreift, hältst du nicht für das Problem. Problematisch wird es, wenn es nicht geprüft wird.
Naja, es gibt schon problematische Sachen auch. Also erstens mal, den KI-Papst gibt es ja in anderen Bereichen. Also zum Beispiel in Scoring von deiner Kreditwürdigkeit. Ne, da hast du solche KI-Päpste. Da wirfst du was rein und der Algorithmus sagt dir, nee, Roman, sorry, ja, du hast dir irgendwie mit 17,5 deine E-Plus-Rechnung mal nicht bezahlt. Du kriegst leider keinen Kredit für dein Haus. Da gibt es ja diese, diese Probleme auch, ja, und das sind ja auch die, die immer angeprangert werden. Oder auch, was ich vorhin gesagt habe, Generierung von Hasskommentaren oder von Bubbles, dass du halt Texte liest, die dich immer nur in deiner eigenen Bubble befeuern.
Genau.
Journalistische, fake-journalistische Inhalte und so, also bis hin zu Deepfakes oder was auch immer, ne? Also da gibt es natürlich Probleme. Das ist nicht alles schön wetterig. Ja. Aber die Frage, ob da, wenn was generiert wird, auch vielleicht Cooles bei rauskommen kann, sei es jetzt also, Kunst, Musik oder eben auch Ideen, die ich dann validiere.
Kann man nicht von Anfang an sozusagen von Prinzipien her ausschließen.
Ne? Also
wenn ich meinen Gedanken
es ist schwer, das zu sortieren,
ne? Übertrage.
Genau, bei Musik würde ich sozusagen sagen, meine Validierung wäre, ich finde ich geil oder finde ich nicht geil. Und wenn ich es geil finde, dann ist es geil. Aber warum soll mir es jemand wegnehmen? Ne? Bei juristischen Texten würde ich dann sagen, kann mich auf gute Ideen bringen, aber bitte überprüft das vorher nochmal mit euren Werten und probiert es nicht einfach aus, was passiert, wenn wir alle Leute mit blauen Augen ins Gefängnis schmeißen, ob dann die Welt besser wird oder nicht. Und wenn nicht, dann probieren wir es halt mit den Leuten mit roten Haaren oder was auch immer. Ja? Also solche dumme Ideen, das geht natürlich nicht. Ja. Mhm. Bis hin zu Scoring, ne, wo man sagt, das sind natürlich dann waschechte Probleme oder so. Und wo man dann auch Reproduktion und so weiter, wir haben das ja alles angesprochen.
Genau.
Ja. Cool. Also es ist ein weites Feld, aber ich fand, wir hatten ein paar coole theologische Punkte heute.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind sogar ziemlich direkt eingestiegen, also manchmal haben wir es ja so, dass wir technisch verharren und am Ende dann nochmal zur Theologie kommen. Jetzt war es so ein bisschen andersrum.
Genau,
ja. Fand ich auch mal richtig geil. war auf jeden Fall ein spannendes Thema, fand ich.
Hat Spaß gemacht.
Genau, und dann in einer der nächsten Folgen machen wir in der Serie weiter und gucken uns nochmal ein paar von den anderen Hype-Technologien an, die, ja.
Das haben wir uns erstmal aufs Programm geschrieben, ne? Genau.
Ja, genau, von Gartner. Mal schauen, ob wir zu allen 12 kommen. Alles klar. Wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr sagt, geht gar nicht oder ihr habt andere Erfahrungen gemacht oder was auch immer.
Ja, greift gerne nochmal das Kunstthema auf.
Ja. Genau, das Kunstthema, wenn ihr irgendwie selber Künstlerin seid, habt da vielleicht Erfahrung oder ja, Musiker, schreibt uns gerne, schickt uns Nachrichten bei Twitter, Instagram sind wir @netztheologen, im Fediverse übrigens auch oder per Mail info@netztheologen.org. Haut uns einfach an, würde uns mega freuen. Und
dann bis sprechen bald. Uns
demnächst mal wieder. Genau. Danke dir, Roman.
Tschö mit Ö.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.